Die erste Saisonniederlage kassiert, das obligatorische Premium-Niederlagending in Dortmund sowieso. Und was uns das jetzt weiterbringt vor dem Spiel gegen Leipzig, besprechen wir im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
Ja. 0:1 verloren, damit nochmal herzlich willkommen zum Wölferadio in dieser Woche. Ja, 0:1 verloren, nicht ganz so schlimm, wie man es in Dortmund auch schon mal gewohnt war, sagen wir es mal so, aber am Ende stehen trotzdem 0 Punkte und ich begrüße jetzt hier bei mir im Wölferadio den Mann, der dafür verantwortlich ist, dass wir wieder nichts geholt haben. Zum wiederholten Male stand dafür Wölferadio Arena Live zur Verfügung und hat das Ding kommentiert in Dortmund. Malte Truxius, moin.
Ja, hallo, ich stehe auch schon in der Ecke mit dem Gesicht zur Wand.
Ja, und einem Eselskäppchen auf, oder was? Wie war das früher?
Eselskäppchen, weiß ich nicht, das war in Mörse so.
Ja, Eselsohren hast du aufgehört. Ja, also natürlich, Malte, um das mal klarzustellen, du warst nicht schuld, es lag an Gerald. Der, ja. Mit dir, der mit dir da war. So, normalerweise seid das ja.
Der nicht anwesend ist.
Ja, genau. Ihr seid normalerweise gibt es ja immer Highlights zu hören aus dem Wölferadio Arena Live. Ja, haben wir nicht gehabt. Großartig, deswegen diesmal keine. Okay, Spaß beiseite. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man drüber lachen. Sag mal allgemein was zur Leistung, die der VfL Wolfsburg abgeliefert hat, da an diesem Sonntagabend da in Dortmund. Wie hat dir denn das Spiel des VfL Wolfsburg unabhängig vom Ergebnis denn gefallen?
Ja, diese Emotionalität da rauszunehmen, finde ich jetzt auch wieder, aber weil ne, wir haben es ja auch schon ein bisschen scherzhaft aufgenommen, dass ich hier einen Kollegen nach dem anderen verschleiße.
Ja, sonst war immer der liebe Tim, glaube ich jetzt. Aber ich habe auch, hab auch schon verloren in Dortmund, so ist es jetzt nicht.
Wir beiden haben angefangen, ja. Dann mit Jan, dann Tim, jetzt Gerald. Ja, der hat aber auch Bock, nächstes Mal wieder mitzukommen. Also, Leistung. Erste Halbzeit waren wir beiden doch relativ angetan, Gerald und ich, dass wir da so mithalten, obwohl es da auch schon 1-0 stand und das natürlich auch wieder durch so eine krasse individuelle Geschichte, so einen saloppen Außenrisspass von Mähle, der wo auch immer, also der, wenn er ankommt, natürlich cool aussieht und aus dem Fußgelenk, aber ne, wenn das so passiert halt, jedem Mal sollte eigentlich in einem Nationalspieler wie ihm nicht passieren. Das sind dann natürlich so die Aufreger. Im Prinzip haben wir erste Halbzeit gut mitgehalten und auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, waren wir da relativ auf Augenhöhe. Ich habe mir nochmal die Zusammenfassung soweit angeguckt, weil, was man dann, glaube ich, beim Reportieren da selber nicht so mitzählt, dass Guirassy ja wohl insgesamt nur einen Torschuss letztendlich bekommen hat, irgendwann dann in der zweiten Halbzeit dann mal. Das spricht ja dann auch wieder für unsere Defensivleistung und das spricht dann eben auch dafür, dass wir da irgendwie mitspielen können, dass wir dann wieder nichts reißen.
Ja, ketzerisch hätte ich gesagt jetzt bei Guirassy, der musste ja auch gar keinen Torschuss abgeben. Wir waren ja so harmlos insgesamt, dass das 1-0 ja auch locker gereicht hat, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber bring ruhig deine Bilanz zu Ende, bevor ich hier, wenn du es nicht möchtest, dann reiß ich mal den Sermon ab hier.
Genau, und dann ist es halt so, dass du am Ende wieder nicht konsequent genug deine Chancen, wenn du dann mal Ballgewinn hast und auch irgendwie so ein bisschen nach vorne spielst, die nicht so richtig ausspielst, die dann wirklich vorm 16er schon wieder abgefangen werden, was so ein bisschen auch in einer leichten Nachbetrachtung, ich habe jetzt nicht das ganze Spiel natürlich nochmal mehr angeguckt, weil wir im Umschaltspiel schon vorher zu weit weg voneinander, von den eigenen Mitspielern stehen, was die Dortmunder viel enger machen, dass die mit kurzen Pässen sich schnell Raum gewinnen und dann vielleicht mal einen langen Pass, müssen wir immer wieder sehr lange Pässe spielen. Und bei langen Pässen ist immer die Gefahr, wenn du den nicht präzise spielst, kommt er auch nicht an. Und so war es dann halt eben auch. Und dann fehlen dir eben dieser eine Meter, diese 5 Zentimeter, der ja Bälle nicht ankommen. Und dann verpufft ein Ballgewinn oder ne, das Umschaltspiel noch bevor es begonnen hat. Und das ist dann eben ärgerlich. Und ne, Eckenverhältnis ist ja auch gruselig. Weiß ich nicht, letztendlich 9:1 oder 9:2. Nee, zum Schluss hatten wir noch mal 2 oder 3 Ecken. Daraus wird dann auch wieder nicht so richtig. Dann, ne, die Standards musst du dann vielleicht auch mal möglicherweise ein bisschen üben, obwohl Dortmund hat ja aus den Standards auch nichts rausgeholt, was dann unser Glück war, oder wir haben sie gut verteidigt. Also eigentlich hältst du in vielen Sachen statistisch mit und dennoch gehst du mit leeren Händen nach Hause. Naja, man ist es leider gewohnt, aber schön ist das nicht.
9-3 Ecken waren es am Ende, um das jetzt auch nochmal statistisch aufzuarbeiten. So, wo du gerade bei den Zahlen bist, ziehe ich ja auch gern mal heran, was das angeht. Und so können wir uns natürlich auch nähern, aber ihr merkt schon, liebe Wölferradio-Zuhörer, ich habe da auch immer noch eine leichte Krawatte, denn ich hasse diese Spiele, die so 0-1 so verlierst, hasse ich viel mehr, als so 0-4 auf den Sack zu bekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich sage auch gleich, warum. Also, was interessant ist, unterstreicht so ein bisschen die Harmlosigkeit, 0,8 Expected Goals. Ja, also das ist so eine Zahl. Aber ich wollte erstmal bei den positiven Sachen bleiben. Also, ein bisschen mehr gelaufen als Dortmund. Also am Einsatzwillen offensichtlich lag es ja letztendlich nicht, um läuferischem Vermögen. Auch eine gute Passquote, 84%. Also das ist etwas, was sich massivst, um jetzt auch den Vergleich zur Vorsaison zu ziehen, schon verändert hat. Die Spitzenteams in der Bundesliga reißen ja regelmäßig Passquoten über die 80% ab. Dortmund in dem Fall sogar 88%.
Waren wir zwischendurch während des Spielverlaufs auch auf 87%.
Ja, das hatte ich mal
auch nachgelesen.
Also wie gesagt, das ist tatsächlich eine Handschrift, die ich dem Trainer jetzt schon mal unterstellen wollen würde, dass der Ball, auch wenn der nicht immer zwingend, sehen wir ja oben, 0,8 Expected Goals, da nicht zwingend in die gefährlichen Zonen reinkommt, das ist okay. Also da sieht man schon die Handschrift, davon wegen macht mehr mit dem Ball so ungefähr. Ja. Und vor allen Dingen spielt sie ihn auch sicher zum Mitspieler. Das ist, glaube ich, auch eine Prämisse, auch wenn das beim goldenen Tor da nicht geklappt hat. So, VfL Wolfsburg einer besseren Flankenquote tatsächlich auch. Der VfL Wolfsburg mit einer besseren Zweikampfquote, 53% gegenüber 47% von Dortmund. Weniger Ballbesitz, ja, das ist, glaube ich, normal. Und interessant ist dann halt eine Torschussquote von 9-12. Das sind alles Werte. Und jetzt komme ich dann quasi schon mal zu meiner Analyse. Mal gucken, was du dazu sagst. Wenn du das jetzt so liest, wenn die Zahlen jetzt einfach nur so liest, dann denkst du, ja, das war okay. Und genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Ich habe, und das ist das übliche Problem, wenn wir in Dortmund oder auch in München, das nehme ich jetzt mal quasi in die Verlosung mit rein, wenn wir da spielen, ich habe da keine Mannschaft gesehen, die das Spiel gewinnen will oder wollte. Ich habe keine Mannschaft gesehen, die das Spiel auch hinten raus noch, also wo es dann auch egal ist. Ja gut, da kam Grabara mit nach vorne, aber du hast dann vier Stürmer auf dem Platz und zwei davon, die auch keine so schlechten Kopfballspieler sind mit Pacinovic und mit Wind, beziehungsweise die auch die Möglichkeit haben, da mal abzulegen. Und du hast da quasi nichts vorne reingebracht. Und zwar nicht, weil du irgendwie weil die Dortmunder dich nicht irgendwie gelassen hätten, sondern du hast es einfach nicht getan. Und wenn ich eine Mannschaft gesehen hätte, die das unbedingt, hätten die 3 Punkte gewinnen wollen oder zumindest noch mal was holen, dann hätte ich mir da einen anderen Zug gewünscht, muss ich ganz ehrlich gestehen. So war das wie immer irgendwie, Dortmund und Bayern. Nämlich der Aspekt, wenn du da knapp verlierst, so wie ja jetzt auch die Analysen geworden sind, war ja knapp am Ende, die Zahlen sind ja gar nicht so schlecht. Dann lügen wir uns damit in die Tasche. Wir waren nicht gut, wirklich nicht gut. Also nicht nur, weil wir verloren haben, sondern weil wir Dortmund quasi 0,0 gefordert haben. Und das finde ich halt massiv schade. Ich bewundere echt die Fans, die da vor allen Dingen auf dem Sonntagabend, die da immer noch hinfahren zu diesen Spielen und sich das angucken auswärts, insbesondere Dortmund. Weil am Ende, wenn du reingehst in die Partie, und das war von Anfang an spürbar, Hauptsache es wird nicht schlimm heute. Und das ist genau die falsche Herangehensweise, meiner Meinung nach. So, jetzt kommst du.
Ja, ich habe ja jetzt nichts Gegenteiliges eigentlich behauptet. Auch ich finde es.
Nee, hättest du sagen können, die Mannschaft hat alles reingeworfen. Nee. Also das im Stadion hat ganz anders gewirkt. Nee,
ich wollte jetzt auch, da fehlt irgendwie, das ist ja auch immer wieder das, was man sich so fragt. 2012 im Dezember haben wir das letzte Mal gewonnen unter Lorenz Günther Köstner.
Ja.
Also, da haben wir das letzte Mal in Dortmund gewonnen. Die letzten beiden Spiele in der Saison haben wir 2007, 2008 Felix Magath gegen Dortmund gewonnen. Wir beiden waren noch da am letzten Spieltag, das 4-2, falls du dich noch erinnerst,
Europa
Pro.
Ja.
So, da haben wir noch im Block gestanden. Und ja, genau das, ja, ich habe es gar nicht so zusammenfassen können, aber danke für deine Worte. Genau, am Ende steht da keine Mannschaft, die jetzt sagt, so, jetzt hauen wir nochmal alles rein. Möglicherweise, weil sie von den Trainern, die bisher dann da waren und auch jetzt, dazu angehalten werden, taktisch weiterhin sauber oder ne, nach den Vorgaben zu spielen. Und da fehlt dann eben diese Aggressivität oder dieses auch, Gerald hat es, glaube ich, im Wölfradio Arena Live auch gesagt, jetzt ist er auch egal, jetzt müssen wir alles nach vorne hauen, weil Grabara ja mitkam bei den beiden letzten Ecken. Jetzt müssen wir alles reinhauen, ob wir jetzt 3-0 verlieren oder ne, noch ein 1-1 holen, aber dann lieber ein 1-1, als dann holen wir uns halt noch 2 Buden, weil dann der Torwart mit vorne ist. Aber dann ist auch egal. Und jetzt mal volle Pulle wieder rein.
Ja, also der wirklich
ich vollkommen recht, dass da das einfach gefehlt hat, was vielleicht dann auch wieder daran liegt, dass so Mannschaften wie Dortmund und die Bayern das aus der Champions League immer wieder kennen, solche Spiele, wo sie dann am Ende nochmal reinhauen oder wo sie auch gegen Gegner haben, die das reinhauen, dass sie das von denen adaptieren. Und das fehlt natürlich in so einem Bundesliga-Alltag sicherlich als Vorbild, auch für jüngere Spieler. Aber ja, das ist natürlich dann auch wieder so, ja, Torwart kommt jetzt mit nach vorne, aber so richtig zwingend war die erste Ecke nicht von Max und die zweite ist ja dann auch.
Ja, also was mir halt immer fehlt bei diesen Spielen, ist tatsächlich der Mut. Das ist so, du weißt genau, du kommst auf den Schulhof als Schüler und da steht der Bulli in der Ecke und wenn der dich sieht, dann verwimst er dich. So, und du bist froh, wenn du in die Klasse kommst und der hat dich nur kurz geschubst. So ist das. Vom Gefühl her ist das genauso, wenn du gegen Bayern spielst oder in Bayern und gegen Dortmund. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht schwer ist. Also ich will gar nicht sagen, die sollen da jetzt die Dortmunder wegfiedeln oder sonstiges. Aber wenn du schon, und das merkt doch der Gegner, die haben unter der Woche ein 4-4 gehabt gegen Juventus Turin. Und die haben mit derselben Truppe gespielt, weil Kovac da die erste Elf spielen lassen wollte gegen Wolfsburg. So, der hat nicht rotiert, wie es zum Beispiel die Frankfurter gemacht haben und dann gegen Union verloren haben. So, die sind halt reingegangen in dieses Spiel und waren froh, dass wir sie nicht getriezt haben, dass wir die nicht genervt haben, dass wir die nicht unter Druck gesetzt haben. Wir haben uns zurückgezogen bis 5 Meter von eigenen 16er. Da war so die erste Angriffslinie, überspitzt gesagt. Ja, und das merkt der Gegner ja. Das merkt der Gegner in dem Moment, wo du dann denkst, ach, ja, heute, normalerweise müssen die uns ja jetzt richtig hier in Grund und Boden rennen und was weiß ich was und attackieren. Aber wenn sie es nicht tun, was die an Zeit hatten, um die Flanken da reinzulöffeln, zum Glück hatten die da so blinde Außenspieler, muss man leider so sagen, von Dortmund aus. Ja, was die für Platz hatten, von links und von rechts die Flanken da einfach reinzuballern, weil die dachten, ja gut, der Gerassi, der kriegt schon mal einen. Der Bayer macht normalerweise, wo er da frei zum Kopfball kommt, das 2-0. Aber das ist nicht passiert, zum Glück für den VfL. Und das meine ich halt auch mit, wir lügen uns in die Tasche in dem Zusammenhang. Weil du weder nach vorne eine Durchschlagskraft entwickelt hast, weil du nicht mutig genug gespielt hast und weil du, ich sag mal, hinten das eine oder andere doch zugelassen hast, insbesondere was die Flanken angeht, was gegen andere Mannschaften vielleicht ein bisschen böser ausgeht. Und das ist für mich ein Ding, wo ich sage, wenn du antrittst, um eben nicht, um gerade so, ja, um möglichst heil ins Klassenzimmer zu kommen, da musst du dich nicht wundern, dass du da in Dortmund seit, wie du gesagt hast, das Spiel damals, seit dem 3-2 da in Dortmund nichts geholt hast. Übrigens, das nur der Schmonzette halber, ja. Weißt du noch, wer die Tore gemacht hat? Das war wahrscheinlich nachgeguckt damals, ne?
Hey, habe ich natürlich, ja. Diego, Naldo und Dost.
Genau. Und wer bei den Dortmundern alles gespielt hat? Lewandowski, Reus, Mario Götze, Blaschikowski, Gündogan, Hummels.
Schmelzer,
Piszczek, Weidenfeller. Also das war jetzt auch keine Gurkentruppe, die sind ja auch Meister gewesen, ja, was das angeht. Die waren da, das war auch ein Spiel damals Dritter gegen 14. So. Und ich würde mir halt mal wünschen, weil das ist genau der Punkt, auch den, wo, glaube ich, in Wolfsburg man auch mal ein bisschen mal langsam drauf wartet, dass auch mal in solchen Spielen was geht. Das habe ich letzte Saison auch schon gesagt. Das habe ich, glaube ich, davor die Saison auch schon gesagt. Dieses Gefühl, dass du dann nicht nur hinfährst, um dir eine Klatsche abzuholen oder die obligatorische Niederlage, sondern dieses Gefühl, heute wollen wir mal was. Und heute wollen wir mal was, habe ich auch am Sonntag wieder nicht gesehen. Ja? Das nur mal dazu. Aber du hast gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen, den ich mit dir auch nochmal diskutieren wollte. Damals Schmelzer, rote Karte. Jetzt das Foulspiel von Benze Baini, glaube ich, war es, gegen Koulirakis, wo er ihn da quasi den Fallrückzieher macht und ins Gesicht tritt dabei. für dich...
Habe ich leider keine Wiederholung mehr gesehen, ja. Deswegen kann ich die Szene nur aus Erinnerung rufen und da saß jetzt so, also haben wir auch gesagt, hat er ihn jetzt nur so ein bisschen gestreift oder hat er ihn wirklich mit dem Fuß getroffen? Weiß ich nicht.
Ja.
Ich
kann's er nicht hat sagen. Ihm voll mit dem Fuß in die Fresse gelatscht. Das kann man definitiv okay. sagen. Also ich sage auch, ich weiß auch nicht, ich stelle mir das immer gerne dann auch im Vergleich vor. Also Amura macht so ein Ding und trifft Schlotterbeck so ins Gesicht. Der kriegt der Amura schon eine rote Karte, wenn der nur in der Luft steht. So, weil es Dortmund ist und auswärts, ja, hat der Schiri, ja, und auch der VAR nicht den Arsch in der Hose, sich das Ding im Zweifel nochmal anzugucken. Das ist grob fahrlässiges Spiel, was er da spielt und auch unsportlich, um das Ding so in die Fresse zu treten. Da war der Ball nämlich gar nicht in der Nähe, so ungefähr. Und dass da nicht mal, oder dass der sofort gelb zeigt, kann er in der ersten Wahrnehmung machen. Aber da muss der Hinweis kommen, guck dir das an, ob das so okay ist. Ja, weil das ist ein Punkt, wo ich sage, da bist du auch wieder ganz klar vom Schiedsrichter benachteiligt worden in dieser Szene.
Okay, wir hatten, wir kriegen ja auswärts keinen Rückbildmonitor, sonst haben wir es ja auch mal intern gelöst, dass einer von uns irgendwie das bildgebende Medium hatte. Das ist diesmal auch flach gefallen, also nicht mal in der Wiederholung, dann im Pressebereich, wo die Fernseher laufen. Ist natürlich der Zone, merkt man leider auch, wie stümperhaft und amateurhaft die Fernsehen machen. Die reden von Szenen, die dann gar nicht eingeblendet werden. Also ich habe da die Zusammenfassung noch mal so weit gesehen. Diese Szene haben sie leider nicht gezeigt und auch in keiner weiteren Zusammenfassung.
Ja, also man stelle sich vor, Harry Kane wäre so ins Gesicht getreten worden. Da hättest du 3 Tage Doppelpass gehabt. Also diese Ungleichbehandlung, die geht mir halt massivst auf den Sack, weil da gibt es auch keine zwei Meinungen, ehrlich gesagt. Also ich habe spaßeshalber geschrieben beim Spieltagspost, rot ist erst, wenn der Kopf ab ist, weil das wäre nämlich der nächste Punkt gewesen, glaube ich. Also der noch mehr durchziehen kann der nicht. Und dass er ihn nicht gesehen hat bei einer, ich sag mal, Standardsituation oder was das letztendlich war, das kann er mir nicht erzählen. Ja, dass er nicht wusste, dass da ein Gegenspieler daneben ist. Also das ist für mich eine klare rote Karte und eine klare Benachteiligung auch dann durch den Schiedsrichter, der ja letzte Woche, glaube ich, auch so glorreich da am VAR gesessen hat. Ich glaube, Siebert war ja letzte Woche der VAR, der da diese 38-Minuten Unterbrechung, weswegen 14 Minuten Nachspielzeit gegeben hat gegen Köln, der, glaube ich, da voll für verantwortlich gewesen ist. Um am Ende eine Entscheidung zu treffen, ja, ob es jetzt ein Foul war an Wimmer, also ein Freischuss für Wolfsburg oder abseits für Wolfsburg. Ja, also so ein Blödsinn. Also muss ich eigentlich sagen, also da habe ich, weil wir ein Paradebeispiel für, wie der VAR nicht eingesetzt werden sollte. Du hast vorhin das eine Ding angesprochen, also gut, Kulirakis haken wir jetzt mal ab, können wir jetzt eh nicht ändern, aber hätte das Spiel natürlich aus meiner Sicht nochmal deutlich beeinflusst, gerade ja, Dortmund in Unterzahl. Hätte eine andere Dynamik gewesen, vielleicht hättest du noch angefangen, ein bisschen mehr an dich zu glauben. So. Wir haben aber, du hast es vorhin schon angesprochen, den Fehler von Joachim Mehle. Also das spielerische Element hinten raus zu entwickeln, hat der VfL, glaube ich, in 90% der Fälle gemacht hinten, versucht den Ball hinten rauszuspielen, also spielerisch das Pressing von Dortmund auszuhebeln. So. Wie ist dir das aufgefallen, bevor ich wieder beginne? Wie hat dir das gefallen? Und insbesondere auch die Situation, die dann zum Fehlpass von Mehle geführt hat.
Also, da fehlt Tempo, um es ganz kurz zu sagen. Es fehlt dann Tempo im Umschaltspiel. Da sind die Dortmunder, auch da haben wir wieder so ein bisschen den Spiegel der Dortmunder, da sind die im Umschaltspiel einfach schneller. Wenn die den Ball erobert hatten, dann waren die relativ zackig bei uns am Strafraum oder im Strafraum. Wir dagegen brauchen dann irgendwie 30 Sekunden.
Ja, das ist richtig. Jetzt haben wir die andere Situation. Das war ja Aufbauspiel, es war ja kein Umschaltspiel. Wir haben ja hinten versucht rauszuspielen in dem Moment.
Ja. Ja, aber auch da eben so ein bisschen zu salopp und nicht drauf geachtet. Wobei ja noch am Beginn des Spiels, wo du ja eigentlich noch konzentriert bist und dann so ein Außenrisspass, sollte eigentlich ein Nationalspieler besser wissen.
Ja, und ich will ihn auch da nicht freisprechen, den Joachim Mehle. Also du darfst das Ding so nicht spielen. So, also das mal, für mich ist ja mehr interessant tatsächlich, warum macht er das? Der weiß, also der ist ja nicht blöd. Und der ist auch nicht zwingend Bruder Leichtfuß, Joachim Mehle. Habe ich jedenfalls so in den Spielen, die er für uns im Einsatz war, nicht festgestellt. So, dieses, Die Frage ist, warum greift er in diesem, das habe ich mich halt gefragt, warum greift er in dem Moment zu diesem Mittel, zu diesem Leichtsinnspass in Anführungsstrichen, um da den Ball hinten rauszuspielen? Wenn du keine Antwort hast, sage ich sie dir.
Warum, wenn man leichtsinnige Sachen, ich habe das Spiel jetzt nicht mehr so nachbearbeitet wie du. Ich war dann am Sonntagabend auch bedient, muss ja mit dem Zug auch wieder nach Hause. Bla. Ich hatte mir auch leider keine Jacke mit eingepackt, deswegen war mir auch ein bisschen kalt die ganze Zeit. Aber okay, Samstag war ja noch irgendwie Hochsommer und dann, aber ich habe mir die Zusammenfassung noch angeguckt und dann bin ich ins Bett und jetzt habe ich mich.
Ja, vollkommen richtig. Dann sag doch Lars, so, Lars erleuchte mich.
Nee. Ja, du erleuchtest ja sowieso immer alle. Ein bisschen Redezeit will ich ja hier auch, ne? Für was werde ich denn sonst? Ich werde ja schon nicht bezahlt, da will ich wenigstens Redezeit.
Ja.
Natürlich macht man so eine Sachen, weil man sich sicher fühlt, aber eben in einer falschen Sicherheit. Und das darf einem Nationalspieler natürlich nicht passieren, auch nicht mal einem Bundesliga-Profi. Ja. Aber du hast jetzt natürlich schon das raus. Ich frage mich nur, wird das jetzt, weil wir beiden das analysieren, in Zukunft besser?
Und das ist die große Frage. Denn diese Thematik, dieses Problem, wo das Tor draus entstanden ist, das ist eine Dauerthematik jetzt beim VfL Wolfsburg, die jetzt massivst bestraft worden ist durch das Tor von Adeyemi. Und zwar ist das aus meiner Sicht eine taktische Problematik. Wir haben die Situation, der Ball wird hinten rausgespielt und während du auf der rechten Seite, insbesondere mit Skov Olsen, den Außenspieler auf der Bahn hattest, also der Außen, also Kilian Fischer konnte den Ball immer die Linie runterspielen, weil da war das Skov Olsen. Ja, verstehst du? Das heißt, rechts ist besetzt. Links ist diese Position nicht besetzt, weil Wimmer die taktische Vorgabe hat, seine Stärke in den Halbräumen mehr in der Mitte oder im Halbfeld in der Mitte zu suchen. Das heißt, der steht da nicht links. Was ist also passiert in dem Moment? Der Ball wird hinten raus gespielt, flach. Dortmund verschiebt ins Pressing und geht logischerweise dann auch auf den ballführenden Spieler drauf und stellt die Passwege zu. Und dieser Passweg, den Mehle wählt, ist, weil er keine Anspielstation auf links hat. Und er wollte nämlich Amura anspielen, der aus der Mitte als Mittelstürmer kam und auf den linken Flügel ausweichen wollte. Und dann hat er versucht, um Sabitzer, der da im Weg stand, mit einem Außenriss sozusagen um Sabitzer rumzuspielen, um Amura zu erreichen, weil er keine Anspielstation hatte. In dem Moment, wo er das sieht, muss er die Pille natürlich lang und weit irgendwo wegbolzen, so ungefähr, und nicht diesen Risikopass spielen. Aber dass die Grundproblematik entsteht, weil er keine Anspielstation hat und den Ball spielerisch hinten rausbringen möchte. So, und das hat aber nicht gepasst, weil der Passweg schon zugestellt war, aus meiner Sicht. Kann mir gerne jemand anders erklären, wenn er da eine bessere Idee hat. Aber aus meiner Sicht hat das was damit zu tun, dass du links, insbesondere im Mittelfeld oder auf der linken Außenbahn, keine Anspielstation hast für den linken Außenverteidiger. Oder für den linken Verteidiger. Und dadurch werden wir auch noch häufiger in die Problematik kommen, denn das wird der Gegner auch wissen. Oder das wird der Gegner auch sehen. Das heißt, es ist dann auch öfter mal versucht worden, über die Mitte oder mit Sousa, dann auch gleich, ich sag mal jetzt Wimmer, ein bisschen weiter nach vorne zu spielen. Oder Maier hat sich öfter mal auch fallen gelassen auf dem Flügel. Also das ist so eine taktische Vorgabe. Und ich finde sie nicht gut, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil sie schwierig, hat man ja in der Situation gesehen, schwierig insbesondere zu lösen ist, wenn du da unter Druck gerätst. Ja? Das ist aus meiner Sicht der Grund, warum es auch zu diesem Fehler, zu diesem Tor gekommen ist. Kann mich gerne einer widerlegen, wenn er das besser gesehen hat oder wie auch immer. Aber ist nun mal so gekommen, müssen wir jetzt mit leben. Eine andere dänische Personalie, die natürlich sehr im Fokus stand, Christian Eriksen. Erste Spiel gemacht für die Wölfe. Wie hat er dir gefallen? Und wie stehst du überhaupt zur Verpflichtung? Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, glaube ich, seitdem.
Das war ein Mehrfachwechsel. Gott, hilf mir, mit wem ist er jetzt noch reingekommen? Swanberg, Eriksen.
Es war ein zentraler Mittelfeldwechsel für Maier und für Sousa.
So, wir, Gerald und ich haben da schon gesagt, kurz nach der Einwechslung durch beide fanden wir das Spiel von uns ein bisschen dynamischer. Es ging mehr. Aber das war dann auch gefühlt 5 bis nicht mal 10 Minuten und dann ist das auch schon wieder so ein bisschen verpufft. Ich habe jetzt speziell nicht die ganze Zeit voll auf Eriksen mich konzentriert. Deswegen kann ich da wenig zu sagen und ich kann ja auch nicht so ein Spiel lesen wie du, weil ich da nicht so der Taktik-Nerd bin. Aber ne, das ist jetzt auch wirklich Nerd als positives Attribut. Ich glaube, so ein Spieler wie er tut uns dahingehend gut durch die Erfahrung und dass er Ruhe reinbringen kann. Er hat mir eigentlich vergangene Woche schon gegen Köln gefehlt. Da fand ich die Auswechslung ein bisschen seltsam. Da hätte ich eigentlich so einen erfahrenen Mann wie Eriksen, je nach Fitnessstand, aber den nehme ich ja nicht in Kader, wenn er nicht wenigstens eine Viertelstunde spielen kann.
Ja, ja, er hat ja jetzt ist eine halbe Stunde, ist er vor Schluss reingekommen. Also geht man davon aus, er hat die halbe Stunde drin. Ja.
Ich kann diesen Transfer noch nicht wirklich beurteilen, weil diese ganzen Transfers können wir alle ja immer nur spekulieren. Dass er natürlich eine gewisse Strahlkraft hat und vielleicht auch über auf andere Sachen ablenkt oder dann alles auf sich lenkt, ist vielleicht auch mal ganz gut. Ich glaube, es ist halt ein erfahrener Spieler und er kommt hoffentlich nicht, um einfach nur noch mal Kohle abzuziehen, weil den Supervertrag haben wir ihm da, glaube ich, nicht geboten. Deswegen glaube ich schon, dass er viel helfen kann. Wirklich aufgrund dessen, dass er so viel Erfahrung hat und einfach auch schon mal jedes Spiel gespielt hat und große Spiele auch schon gespielt hat bei den großen Vereinen, bei denen er nun mal war. Und das ist vielleicht dann auch eine Leuchtturmwirkung für die jungen Spieler und so ein Ansprechpartner, weil er als Mensch wohl auch persönlich ein guter Umgang ist. Also wenn ich jetzt mal so an Effenberg denke, der ist dann gekommen, um, naja, ne, so alles hört auf mein Kommando. Und ich glaube, dass Eriksen ein kooperativerer Mitspieler. Ja. Und davon erhoffe ich mir dann schon was und dass sie sich dabei was gedacht haben. Und dass man so einen Spieler nach Wolfsburg kriegt, finde ich auch irgendwie ganz cool, weil er nun mal auch eine Biografie hat. Und ich gehe mal davon aus, dass er mit 33 noch nicht zu alt ist, dass er jetzt nur noch wie so ein lahmer Gaul bei uns über den Platz trabt. Mhm. Und deswegen sehe ich das erstmal positiv.
Ähnlich wie bei dem Pass von Mähle frage ich mich immer, warum macht man sowas? Also warum, was ist der Hintergrund dieser Verpflichtung? Wenn dieser,
also hat der Schindler gesagt.
Ja, und also. Naja, ja, das ist das, was offiziell gesagt wird. Und dann ist
war
etwas
verfügbar und wir holen damit eine Menge Erfahrung.
Korrekt. In den Kader. Genau. Und das ja dann, deswegen sage ich ja, warum macht man das? Und da gibt es mehrere Punkte. Also die Erfahrung, jawohl, ist so, aber das, ich will jetzt nicht hier in Gegenrede verfallen, dafür nicht nach einem Spiel und was weiß ich nicht alles. Also das ist ein namhafter Spieler, der scheint auch charakterlich tadellos zu sein und sich da einbringen zu wollen und so weiter und so fort. Und hat sich dann ja offensichtlich auch bewusst für Wolfsburg entschieden und hat da auch selber dann auch mitunter den Kontakt gesucht. Alles gut, so das schicke ich mal einmal voraus. Was ich mich trotzdem frage, ist, warum macht man das? Nämlich im Sinne von, wann, also wenn es der Zweck war, wir wollen Wolfsburg mal wieder auch in die Schlagzeilen bringen, im Sinne von, da gehen auch große Spieler hin. Wann hat uns das, und da muss ich jetzt nicht mit Effenberg, Kruse und was weiß ich was anfangen, wann hat uns das als Verein weitergeholfen? Denn am Ende haben immer die Spieler die Strahlkraft gekriegt oder für die Schlagzeilen gesorgt. Und im Fall von Kruse ist es sogar noch negativ auf uns zurückgefallen. Ja, deswegen, also der Verein hatte davon nichts, solche Spieler zu verpflichten, die im Zenit oder meinetwegen auch da, im Zenit, über ihren Zenit hinaus waren. Ja, und da rede ich noch gar nicht davon, weil ich den Vertrag auch gar nicht kenne, interessiert mich eigentlich auch nicht, da noch irgendwas abgreifen wollten, ne? So wie damals mit Effenberg. Aber wenn du einen namhaften Spieler holst, ist die Gefahr immer groß. Am Ende profitiert eher der Spieler oder das Augenmerk geht auf den Spieler und nicht auf den Verein. Deswegen habe ich grundsätzlich, egal ob es jetzt Eriksen ist oder wer auch immer, mit diesen Transfers für den VfL Wolfsburg, bin ich immer ein bisschen skeptisch, ob sowas tatsächlich funktioniert. Am Ende, und deswegen sportlich kann es auch keiner beurteilen, weil wir gar nicht wissen, welchen Leistungsstand er letztendlich hat, deswegen müssen wir uns ein bisschen mehr angucken. Was ich aber auch sehe, ist, warum macht man das? Wenn Schindler sagt, wir haben uns Erfahrung eingekauft, dann sagt er ja umgekehrt, da ist nicht genug Erfahrung vorhanden. So, das erklärt jetzt auch, das ist so einer der Härtefälle, über die ich gleich auch noch mit dir reden wollte, nämlich das Thema Yannick Gerhardt. Das heißt, du hast für jemanden für die Position, wo du eigentlich, du hast ja schon deinen Königstransfer da getätigt gehabt im Zentralmittelfeld mit Sousa. Jedenfalls hast du es so verkauft. Ja, du hast eigentlich mit Lovro Meier einen Spieler, der fast wie Neuzugang zu werten ist, ja, weil er jetzt endlich mal hoffentlich eine Saison durchspielt. Da holst du eine exakte Konkurrenz rein für diesen Spieler. Zeigst natürlich damit auch, gucken wir mal, ob ob du tatsächlich so deine Leistung auch bringst, weil sonst steht da schon der Nächste. Und du hast ein Überangebot auf die, also du verpflichtest jemanden für eine Position, wo du generell ein Überangebot hast, wo jetzt schon zwei Spieler, die relativ häufig Stamm gespielt haben, mit Yannick Gerhardt, ja fast schon ein Urgestein, und mit Benze Dardai, ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent, die sind jetzt quasi raus. Weil bis die erstmal wieder spielen, sieht man ja, erstmal kommen mit den Gesetzten Sousa, Arnold, Meyer, und dann kommen Swarmberg und Eriksen rein. Ja. Und dann ist es nicht ganz wahrscheinlich, dass noch zwei Mittelfeldspieler eingewechselt werden. Und das ist ein Thema, wo du im Zweifel auch, und das hoffe ich nicht, dass das passiert, für Unruhe in der Mannschaft sorgst. Ja. Wenn das jetzt quasi in diesem Tempo so oder in diesem Duktus so weitergeht, weil das Simonis nicht großartig rotiert, das ist auch klar inzwischen. Das heißt, der wird so weiterspielen, bis sich seine Stammelf da so weit eingespielt hat, und wird dann sporadisch mal letztendlich wechseln. So, jetzt kommst du.
Ja, dass natürlich jetzt Yannick und Benze da rausrotiert sind oder tatsächlich fast schon ins Drittel oder eigentlich schon im dritten Glied jetzt gelandet sind, tut mir auch tatsächlich voll leid, gerade weil man Benze Dada ja auch als Perspektivspieler geholt hat, der, ich finde, auch eine solide Saison gespielt hat. Und dem setzt jetzt wieder wen vor, erhöht den Konkurrenzdruck, sagt dann wieder die Manager-Ebene, und ne, wer die Leistung bringt, der wird auch aufgestellt. Das kann man tatsächlich dann anzweifeln, und dieses Überangebot, genau richtig, ist einfach vorhanden. Da fragt man sich natürlich auch, warum, wieso, weshalb. Wir werden es sehen im Saisonverlauf. Wenn sich jetzt drei Spieler unglücklich verletzen, auch genau diesem Mittelfeld, und dann die anderen...
Dann bist du froh, wenn du sie hast. Ja, aber das gilt natürlich für alle anderen Positionen auch.
Also,
ja.
Aber das ist jetzt natürlich auch wieder... So, da gibt es Zufälle, und dann hast du wieder, weil du unterbesetzt bist und sich welche verletzen.
Ne? Naja, das ist ja auch vollkommen klar, Malte. Das ist ja auch vollkommen klar.
Da ist natürlich ein Überangebot da, und das ist natürlich auch wirklich gerade wieder für so ein Urgestein und so einen, auf den du dich immer verlassen kannst, wie Yannick Gerhardt. Der kriegt jetzt schon wieder einen vorgesetzt.
Ja,
also vielleicht ist das aber auch möglicherweise der Christian Eriksen-Transfer, dass man sich von eben so einem erfahrenen Spieler wie Yannick Gerhardt mehr erwartet, dass der mehr an die jungen Spieler vielleicht noch weitergibt. So, ne, Stichwort so ein kleiner Trainer in der Mannschaft. Wobei ich dann auch wiederum, das kann man jetzt auch nicht von dem Spieler verlangen, der ist Spieler und nicht Trainer. Aber was da dann wieder hinten rumläuft, oh Gott.
Ja. Also Simonis hat ja gesagt, also Yannick Gerhardt hat sich da gar nichts zu Schulden kommen lassen. Die anderen sind halt einfach besser im Moment. So, und er sagte auch, so ist halt der Profisport, ja, was das angeht. Und ganz interessant hat es der Kicker halt geschrieben, Gerhards Qualitäten, also es war ja öfter mal so, ja, Gerhard, dass ihm da einer vorgesetzt wurde, einer gekauft wurde, und dann hat Gerhard irgendwann gespielt, wenn es sportlich nicht mehr lief. So hat der Kicker gesagt, Gerhards Qualitäten waren immer dann gefragt, wenn es quasi bergab ging. So, in dem Sinne. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, der kommt erst wieder zum Einsatz, wenn es gar nicht mehr läuft, weil dann läuft er. Weil das ist ja immer so auch ein bisschen der Punkt. Alle anderen, die ihm da teilweise vor die Nase gesetzt worden sind, auch in der Vergangenheit, die waren dann irgendwie ja so und so raus, in Anführungsstrichen. Und mit Gerhard haben wir dann insbesondere den Absturz dann ein Stück weit verhindert. Ich will jetzt kein Plädoyer für Yannick halten, also außer, dass er ein Wolfsburger durch und durch ist inzwischen und dass er ja auch durchaus seine Qualitäten auf dem Platz hat. Ja, es mag ja sein, dass man damit nicht zufrieden war, insbesondere auf dieser Position im zentralen Mittelfeld, dass man sich da auch mehr erwartet, auch insbesondere im Offensivbereich mehr, weil da sind tatsächlich auch Defizite, auch bei Yannick. So. Und dass vielleicht jetzt da ein Impuls rein soll. Aber ich weiß jetzt nicht, ob dieser Impuls über Eriksen in der Konstellation abgebildet werden kann. Ja, wenn, also dafür ist es jetzt auch einfach noch zu früh, was das angeht. Aber persönlich schade finde ich das schon, dass es dann nicht mal mehr für einen Kader reicht. Das finde ich schon sehr bemerkenswert, ehrlich gesagt.
Ja. Also bin ich bei dir.
Ja. Gut, werden wir beobachten.
Müssen wir jetzt abwarten.
Ja,
wenn das mit Eriksen jetzt einschlägt, wie nichts, dann werden wir wieder Lügen gestraft. Natürlich rein charakterlich mit Yannick bin ich da auch bei dir. Naja. Und der hat auch immer wieder uns geholfen, genau, ne, wenn Sport nicht läuft. Das bedeutet eigentlich ja auch, wie du, ne, mit dem Umkehrschluss, man probiert es erstmal sportlich oder spielerisch. Und wenn dann nicht, dann holen wir halt Brechstange Gerhard.
Ja, genau. Geht natürlich nicht mehr, gar nicht, wenn er nicht mal im Kader steht. Aber was ist natürlich, also was ist Christian Eriksen also? Warum hat man das gemacht? Und das kann ich, das will ich absolut unterstreichen. Christian Eriksen ist das Versprechen auf besseren Fußball, weil er am Ball und insbesondere mit seiner Persönlichkeit und auch einer Art, die Art und Weise, wie das Spiel zu lesen ist, ein Upgrade darstellt, weil weder Gerhard noch ein Dardai noch ein Sousa, ja, sind in der Lage, aus meiner Sicht, Arnold nehme ich da jetzt mal raus, aus dieser Betrachtungsweise, obwohl er natürlich auch theoretisch von der Position da in Frage kommt. Aber Eriksen ist fußballerisch von denen, die ich da jetzt gerade aufgezählt habe, der Bessere. Und er ist auch besser als Zwanberg, fußballerisch, glaube ich. Und das ist so der Grund, wie du da, warum du das machst. Weil du denkst, du kriegst da fußballerisch ein Upgrade. Und du hast, wenn der Maier mal raus muss oder umgekehrt, lässt mal das Eriksen, dann kommt der Maier rein, du hast da spielerisch eine Qualität auf dem Platz und kannst dann entsprechend nach vorne auch was entwickeln. So. Und das will ich jetzt halt dann auch sehen in den nächsten Spielen. Und nicht, was ich auch weiter strecken, und damit würde ich gerne den Dortmund auch abschließen, das Thema. Was ich nicht sehen will, ist das, was ich letzte Saison immer wieder gesehen habe, lang auf Amura.
Ja? Das habe aber jetzt am Sonntag auch viel
gesehen. Ja, ich sage ja, genau. Und das will ich nicht sehen, weil ich habe gedacht, das ist eigentlich vorbei. Wir haben eine andere Spielidee inzwischen. Ne? Aber tatsächlich, du kannst das machen. Grabara fängt einen Ball ab, Amura lässt sich aus der Mitte auf den Flügel fallen, langer Ball kommt nach vorne. Da gab es ja auch die ein, zwei in Schanken oder Halbchancen, die da, ich habe immer das Gefühl, Amura ist schon, der ist schon fertig am 16er, so ungefähr, da rücken unsere erst nach. Ja, so ungefähr. Der muss unwahrscheinlich lange warten, bis da mal einer kommt. Also im Vollsprint habe ich da auch noch keinen nach vorne atzen sehen, um es mal ganz platt zu sagen.
Ja? Da fehlt bei uns aber auch generell das Tempo.
Ja, vielleicht, ne, also auch da ist so der Punkt, ne, dass du stehst tief, dann fängst du den Ball ab und dann ist Amura mehr oder weniger alleine vorne oder so schnell weg, dass da kaum einer hinterherkommt, so ungefähr. Aber dann kann er natürlich nichts machen, außer ins 1:1 gehen oder selber abschließen oder darauf warten, dass einer nachrückt. Und im Zweifel zurückspielt. So, das ist, aber das kann nicht aus meiner Sicht die Spielidee sein und war auch anders verkauft und auch anders angekündigt, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, und da erwarte ich jetzt halt auch, dass man mal was sieht in dem Zusammenhang. Vielleicht am besten schon gegen Leipzig. Und da komme ich zum letzten Punkt, den ich einmal mit dir auch nochmal bekakeln wollte. Letztes Spiel gegen Köln, Jubiläumsspiel, haben wir ja schön gemacht. Haben wir ja wunderbar durchgezogen, das gesamte Jubiläumsprogramm. Und am Ende ist das Ganze ja noch ein bisschen unschön geendet, also nicht zwischen uns, sondern zwischen Fans und Mannschaft. zwischen Fans und Mannschaft. Da gab es dann gestenreiche, ich sag mal, Kommentare noch. Und dann gab es noch Disput mit dem Capo und Maximilian Arnold, dem Captain, so ungefähr. Und das haben die offensichtlich jetzt aus der Welt geräumt. Da gab es noch mal ein Gespräch. Beim Empfang der Stadt Wolfsburg stand ich nur ein paar Meter weiter. Also ich habe das gesehen, dass sie sich unterhalten haben und finde das natürlich sehr, sehr gut, weil es besser, da miteinander zu reden als übereinander. Und die Sache scheint jetzt auch geklärt zu sein. Glaubst du, dass da was hängen bleibt trotzdem? Weil die Unzufriedenheit über, ja, ich sag mal, dass man zu Hause nicht mehr gewinnen kann seit Anno dazu mal, die ist ja nach wie vor da. Das ist ja jetzt, auch wenn man sich da jetzt irgendwie ausgesprochen hat, die Grundfrustration bleibt ja eigentlich, die dem Ganzen zugrunde auch lag. Ne, dass man halt sich so viel reingehängt hat, insbesondere auf den Rängen zum 80. Geburtstag, und dann lässt die Mannschaft sich wieder mit zwei Toren in der Nachspielzeit noch zum Jubiläum beschenken. So, da ist ja klar, dass das nicht ohne Folgen bleibt. Aber glaubst du, dass das jetzt noch einen Nachhall haben wird, auch für das kommende Heimspiel gegen Leipzig?
Ich kann es dir ganz genau sagen, ich weiß es nicht.
Was sagt dir dein Gefühl, Malte, wenn du eins haben solltest?
Also, was wir konträr zu den Leistungen, die immer wieder jetzt auf dem Platz herrschen, ist ja das, was in der Fanszene passiert, eine unfassbare Explosion nach oben, was ne, die aktive Fanszene immer wieder auf die Beine stellt. Und das ist für mich, der nun nicht in Wolfsburg lebt, immer wieder auch eine Freude, wenn ich dann die Fernsehbilder sehe oder jetzt halt auch, also vergangene Saison, die Choreo Green White Angels oder auch die Verabschiedung von Matthias George, der jetzt ja in der Fanbetreuung ist. Jetzt halt diese Komplettstadion-Choreo, die einfach, wir haben da ja gesessen und man sitzt oder steht da mit offenem Mund und denkt sich, wie geil ist das eigentlich für den dann doch wieder Kleinstandort Wolfsburg. Ne? Also jetzt auch im Vergleich.
Ja, dass die Performance auf den Rängen gut ist, gar keine Frage.
Und, ne? Und das halt auch wirklich. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Und dann gibt es natürlich diese Ausschläge der Mannschaft, die dann immer wieder auch den Frust, wie du hast es ja auch gesagt, und ich bewundere das auch, die Leute, die am Sonntagabend nach Dortmund fahren, in dem fast schon hundertprozentigen Wissen, da holen wir wieder nichts und trotzdem sich dahin setzen.
Ja, das geht,
nur um das nochmal. Unterstützung mitbringen, ja. Und wir haben sie auch in dem großen 81.365 Zuschauer fassenden Stadion, wir haben sie auch immer mal wieder gehört. Also da ist Dortmund dann auch nicht so wie alle immer, ne? Nur super Stimmung, auch ja. Die 650.
Da ist auch viel, Fans, da ist viel Oper, da ist viel Oper und Theaterpublikum auch dabei. Genau. Man lässt das so. Mal so ein bisschen.
Aber es ist natürlich eine beeindruckende Kulisse, aber den Anspruch dürfen wir ja gar nicht ansetzen. Ob da jetzt was hängen bleibt, werden die Spiele zeigen, weil ich kann es dir nicht sagen. Ich hoffe, also wenn du sagst, du hast beobachtet, das ist ausgeräumt, dann sollte man gefühlt wieder bei Null anfangen.
Ja, hat Arnold auch gesagt. Also Arnold hat das auch gesagt, ja. Also, da bleibt jetzt auch nichts hängen und so weiter. Ne? Also man hat darüber gesprochen.
Die Mannschaft spielt ja nicht gegen die Fans. Und das war jetzt ja auch, der Reporter am Sonntag hat ja auch Arnold gefragt, ne, bla bla bla, wo Arnold dann auch ein bisschen angezickt war, wo ich dann auch, ja, die Frage war jetzt auch, die stellst du einmal und dann merkst du, der Spieler will nicht und hakst nicht noch dreimal nach, dass er gesagt hat, wir fahren ja nicht nach Dortmund, um hier zu verlieren. Also, dass die schon immer wieder auch auflaufen und irgendwie wollen, aber dann scheitert es an den Mitteln und wie auch immer.
Ja.
Ich glaube und hoffe, das wird nicht, dass am Ende stehst du halt wieder mit leeren Händen da.
Ja.
Und wie wir halt auch. Aber ich hoffe es nicht. Ansonsten frage ich mich, wenn man es offen aus dem Weg räumt, dann kann man nicht hintenrum, ja, jetzt lassen wir es. Also ich glaube, und die Dynamik, die wir beiden auch bei der Fanversammlung vergangene Saison, zum Abschluss vergangener Saison da gesehen haben, ist definitiv pro, egal was auf dem Platz passiert, wir machen dann unsere eigene Stimmung und die ist sehr gut und auch die, also ne, dass jetzt am Sonntagabend nach Dortmund auch 650 kommen, das waren vor ein paar Jahren, wären das gefühlte 100 gewesen. Das stimmt mich positiv und ich glaube, diese Entwicklung wird jetzt nicht direkt rückläufig. Okay.
Ja, das hoffe ich auch. Es ist ja auch mein Plädoyer immer, es muss egal sein, also uns Fans muss es egal sein, wir müssen uns selber genug sein, was die da unten auf dem Rasen fabrizieren. Ja, eigentlich, weil wir müssen, Anführungsstrichen, wir haben auch einen Job oder wir haben auch eine Rolle in dem Sinne und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir da eine gute Performance auch auf den Rängen abliefern. Ich kann aber jeden verstehen, um das nochmal richtig zu stellen, geht gar nicht darum, also dass du nach Dortmund hinfährst, um da den VfL unbedingt siegen zu sehen. Darum geht's gar nicht. Also wenn dann dürfte das geht, dann musst du Bayern-Fan sein, habe ich schon mal gesagt an anderer Stelle.
Ja, das wollte ich jetzt auch, weil wir sind nun mal auch ein Standort, wo wir jetzt nicht erwarten können, dass unsere Mannschaft alles in Grund und Boden spielt.
Nee, das war, aber sie muss zumindest, und das wollte ich halt sagen, sie muss es versuchen.
Wirklich im 11. Heimspiel jetzt gegen Leipzig wieder nicht zu gewinnen, das wäre natürlich, also das ist dann schon eher fast so ein bisschen, du spielst jede Saison um den Abstieg Bilanz.
Ja, also das ist, also wenn du 11 Heimspiele hintereinander nicht gewinnst, dann ist das normalerweise die Bilanz eines Teams, was gegen den Abstieg spielt. Und wie gesagt, wir sind ja auch schon wieder in Gefilden mit einem Sieg, einer Niederlage und zwei Unentschieden, genau da, wo wir uns auch befunden haben. Deswegen ist noch früh in der Saison, da wollen wir jetzt noch gar nichts Großartiges sagen. Wir wollen auch nicht da hier irgendwie schon den Stab brechen, aber wir können die Beobachtungen, die wir gemacht haben, ja durchaus auch mal teilen, auch hier im Wölferadio und uns darüber auch Gedanken machen. Und natürlich dann trotzdem wieder optimistisch sein für das Spiel gegen Leipzig und Gedanken gemacht über die Situation beim VfL und das Spiel gegen Borussia Dortmund habe ich ausführlich mit meinem Wölferradio Arena Live Kumpanen Malte Truxius. Danke, dass du dabei gewesen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und dann holt ihr beiden mal schöne 3 Punkte und lass sie mal zu Hause.
Genau, das hoffen wir darauf, dass Volker Rechin und ich am Samstag diejenigen welchen sind. Aber da kommt gleich noch sozusagen der Hinweis. Jetzt hören wir uns erstmal an, was denn beim Gegner in Leipzig so los ist.
Wölferadio. Kurzpassspiel.
Ja, und auf den kommenden Gegner RB Leipzig schaue ich natürlich jetzt hier im Wölferadio auch mit einem Experten für den kommenden Gegner. Und das ist, ja, also unser Gespräch hat schon mehr Traditionen als sein Verein. Okay, die Spitze muss jetzt erstmal sein. Aber wir reden sehr, sehr häufig über RB Leipzig. Wir haben im Wölferadio schon sehr häufig über RB Leipzig gesprochen. Und das ist der Leipziger Journalist und RB-Dauerkartenbesitzer Holger Schrapel. Grüß dich.
Guten Abend.
Guten Abend. Hast jetzt nicht nach meiner kleinen Einleitung und der kleinen Spitze schon abgeschaltet? Das finde ich gut. Naja, wenn man. Ist schon okay, wolltest du damit sagen, ja?
Ja, das geht schon.
Ja, der liebe Holger, der hat ein bisschen angeschlagene Stimme, deswegen muss ich ihm wahrscheinlich ein bisschen mehr reden. Aber liegt das daran, dass du den überzeugenden Sieg von RB gegen Köln gefeiert hast, überschwänglich Lautstärke? Oder lag's
daran? Natürlich. Wegen der tatsächlich ziemlich überzeugenden Vorstellungen in der Offensive haben wir natürlich ein bisschen rumgeschrien, aber. Daran liegt es leider nicht nur, sondern ein bisschen anderen gesundheitlicher kleiner Kram.
Na, okay, gut. Dann auf alle Fälle schon mal gute Besserung an dieser Stelle. Und die anschließende Frage, war es denn am Ende tatsächlich auch das verdiente Ding? Oder kann man da jetzt noch nicht so viel sagen zur jetzigen Phase der Saison, was das tatsächliche Leistungsvermögen von RB ausmacht?
Doch, das kann man ganz gut festmachen. Wir haben eine wackelige Defensive. Und eine Offensive, um die uns in nicht allzu ferner Zukunft jeder Bundesliga-Club beneiden wird.
Ah, okay. Oh, doch in so hohes Regal gehst du da.
Naja, ernsthaft, wirklich krass.
Ja, also am Ende, da stehen ja, also habt ihr euch auch nochmal neu aufgestellt, ne? Nach dem Abgang von Xavi und so weiter, kommen wir ja vielleicht auch nochmal drauf, so nach dem Motto. Mit Diomande, heißt er Diomande oder Diomande? Wie wird er eigentlich ausgesprochen?
Ich meine Diomande.
Diomande, genau. Romulo und Bakayoko sind sozusagen die drei Nominellen da vorne letztendlich. Und am Ende ist dann das Spiel ja auch mit 3-1 gewonnen worden. Wir können ja ganz gut da mitreden. Wir haben ja gegen die Kölner vorher 3-3 gespielt, die Woche vorher. Und deswegen. Und die Tore haben dann mit Romulo, der Mittelstimme, auch schon gemacht. Ich habe so komische Namen da. Uri Draogo und Raum waren diejenigen, welchen. Die vor der Halbzeit, alle Tore vor der Halbzeit in dem Sinne. War da so langweilig in der zweiten Halbzeit oder weil da nichts mehr passiert ist? Oder so?
Nö. Wir hatten doch schon noch ein paar gute Chancen. Die sind dann halt mal gerade nicht reingegangen. Aber. Einfach, man muss sich die beiden mal angucken, Diomande oder Bakayoko, da kommt das Nusa fehlt ja noch dazu. Die machen einfach krasse Sachen. Die machen einfach krasse Sachen. Die gehen in 4 Leute rein und dribbeln durch und sind dann allein vorm Tor. Das ist einfach der Hammer.
Wo habt ihr denn die schon wieder hergeholt? Das ist ja, RB ist da ja durchaus auch mal recht erfinderisch, da irgendwie wahrscheinlich im französischen Nachwuchs irgendwo zu scouten.
Also. Das ist unterschiedlich. Bakayoko war eine Überredungskunst von Jürgen Klopp, wenn man allem glauben darf. Der war eigentlich auf dem Zettel von vielen europäischen Mannschaften. Und wenn man ihm selber glauben kann, hat da Jürgen Klopp das entscheidende Wörtchen gehabt. Diomande, der ist schon krass. Der ist irgendwie mit 10 Spielen aus der spanischen Liga gekommen und vorher in einer amerikanischen Liga. Und keiner hatte den auf dem Zettel und für den haben wir auch nicht nur ein bisschen ausgegeben, auch so, weiß gar nicht, 15 oder so Millionen. Und der ist es aber wert. Ne? Keine Ahnung, wie man auf den gekommen ist, aber großes Kino, der Mann wirklich war.
Ja, also überhaupt war ja auch durchaus, also fangen wir mal ein bisschen vorne an. Wenn wir jetzt, ich glaube, unter Köln können wir dann relativ schnell einen Haken machen, obwohl irgendwie ein paar geschrieben haben, war durchaus über weite Strecken mehr auf Augenhöhe als irgendwie gedacht, was das angeht. Aber am Ende da den Gegner oder das, was wir nicht geschafft haben gegen Köln, den Gegner so zu bespielen, dass er auch die 3 Punkte zu Hause ganz sicher da behältst, war so. Mal jetzt mal einen Strich drunter schon, richtig?
Naja, also ganz kurz noch die Anmerkung, die uns defensiv, obwohl wir nur ein Tor gefressen haben, das war sehr, sehr wackelig. Mhm. Das hätte also mit konsequenterer Verwertung hätte Köln noch ein, zwei Tore schießen können. Nichtsdestotrotz, wir waren viel besser.
Ja, gut. Also hinten Lukeba, Orban in der Innenverteidigung, Riedle, Baku und Raum auf den Außenpositionen. Und dann vielleicht hast du auch da so ein bisschen drauf angespielt mit Baumgartner und Seiwald. Ist das, weiß ich jetzt nicht. Also das klang dann in der Vergangenheit schon mal namhafter bei euch, sagen wir es mal so.
Ja, das stimmt. Da haben wir aber, ich glaube ehrlich gesagt noch, dass es ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten bei der Taktik gibt. Wir spielen auf einmal mit einem Dreier im Mittelfeld, nachdem RB Leipzig seit 14 Jahren mit einem 4-4-2 gespielt hat. Und das irgendwie kriegen das unsere Jungs nicht hin. Ich war auch beim ersten Pokalspiel in Sandhausen. Und selbst da hat Sandhausen das hingekriegt, durch unser Zentrum irgendwie vors Tor zu kommen. Und genauso hat Köln halt auch gemacht. Und das ist noch ein bisschen beängstigend, da muss noch dran gearbeitet werden. Und ob das jetzt an den Namen liegt oder an der Taktik, ich glaube eigentlich, dass die da sind, zu mehr in der Lage sind.
Ja, kommen wir ja auch gleich nochmal drauf. Neuer Trainer, ich wollte jetzt Köln schon zumachen, aber jetzt hast du mich doch nochmal auf eine Sache gebracht. Köln ist 4 Kilometer mehr gelaufen als ihr. Und auch was so die Sprints und so weiter angeht, waren die Kölner also deutlich vorne, sagen wir es mal so. Das war ja eigentlich immer mal so typisch RB-Fußball. Also auch gerade was das Läuferische und das Draufgehen und so weiter angeht. Ist das jetzt auch mit dem neuen Trainer, und da leite ich natürlich ganz elegant über, weil du auch sagtest, ihr habt da am System auch was ein bisschen rumgedoktert. Ist das ein neues RB, was du da jetzt siehst, jetzt unabhängig davon, dass da ein neuer Trainer jetzt steht? Ja, ja. Normalerweise ist ja die Philosophie immer gewesen, scheißegal, wer da kommt, wir haben einen gewissen Stil und den wollen wir auch beibehalten. Oder hat sich das jetzt geändert bei euch?
Der spielt schon offensiv, der Ole Werner. Das ist schon immer cool und das ist auch ein bisschen RB-Schule. Pressing ist es auch, aber es ist wirklich so von der Taktik her echt anders. Wir haben im Prinzip niemals mit echten Flügelspielern gespielt und das haben wir jetzt. Und das macht einfach ein ganz anderes Spiel. Boah, ehrlich gesagt ist mir das mit der Laufleistung nicht aufgefallen. Das würde ich jetzt vielleicht gar nicht so überbewerten. Aber wirklich, das ist ein anderes Spiel. Das guckt sich ganz anders weg. Wir haben immer gespielt mit 2 defensiven Mittelfeldspielern, mit 2 offensiven Mittelfeldspielern, die eher Zehner waren als Außenspieler. Und jetzt nur noch mit einer echten Spitze, das sieht einfach ganz, ganz anders aus. Das ist so.
Gut, also ist da auch schon, ich sag mal, eine klare Handschrift des Trainers oder eine Veränderung des Trainers zu erkennen. Was hast du denn gesagt? Also war ja jetzt durchaus interessanter letztendlich am Ende der Saison bei euch, ja, mit dem Trainerwechsel, Marco Rose weg. Dann kam ja, wie hieß er, Scholt? War es Scholt?
Scholt, blöd.
Genau, so. Und dann die Verpflichtung von Ole Werner von Werder Bremen in der Sommerpause sozusagen. Was hast du denn da gedacht?
Na, erstmal so puh auf dem Weg zum Mittelmaß. So, dann aber habe ich mir mal so genauer angeguckt, wie der so hat spielen lassen. Und natürlich hat er in der ersten Liga ein bisschen defensiver spielen lassen, einfach weil seine Mannschaft in Bremen ein bisschen, qualitativ eben nicht so dolle gut ist, sondern man vielleicht so spielen muss. Währenddessen er in der zweiten Liga, wo seine Mannschaft sozusagen überqualifiziert war, immer offensiven Fußball gespielt hat. Und das hat erstmal für Optimismus gesorgt bei mir.
Okay, gut. Also hast jetzt nicht quasi anhand des Namens warst du überrascht, dass da jetzt kein, also ich sag mal jetzt für RB-Verhältnisse auch durchaus ein namhafter dann letztendlich auch kam. Sondern zwar einer aus der Bundesliga, aber eher von, also für ihn ist das ja ein Upgrade. Ich habe zuerst gedacht, für RB ist er so ein bisschen Downgrade, wenn du den Trainer von Werder Bremen da vom Abstiegskandidaten holst, so ungefähr.
Also das verstehe ich, zumal der dann Fabregas kommen sollte und der...
Ja, die waren ja auch im Gespräch, genau solche Namen sind dann gerade
angeblich seine Frau irgendwie nicht nach Leipzig wollte, die wollte nicht vom Quomosee weg.
Naja, okay.
Dann ist natürlich dann so, und Ole Werner kommt jetzt.
Aber der Markranstädter See ist doch so schön bei euch. Also
das ist der Kusbudener See und der Markleberger See und die sind tatsächlich
überragend schön. Markleberg.
Ja, also natürlich war jetzt das war jetzt keiner, der Euphorie auslöst, aber er hat mit seiner Art, mit seiner ruhigen Art das Ganze schon jetzt so richtig, er hat richtig gehandelt in den letzten Wochen, finde ich. Jetzt kommt es natürlich dann so um die Frage, ja, aber dann ist es ja auch ein bisschen langweilig. Aber ganz ehrlich, das kommt noch. Diese spektakuläre Spielweise, die kommt wieder und haben jetzt auch die richtigen Leute dazu.
Also du bist insgesamt, sowohl was die Trainerverpflichtung angeht, als auch die Kaderzusammenstellung, sind ja doch ein paar weggegangen. Schoboschlei und Xavi ja zuvorderst und sehr prominent und sehr teuer verkauft auch am Ende. Aber das siehst du jetzt nicht zwingend als Schwächung an von RB, sondern du bist grundsätzlich zufrieden, was die Kaderzusammenstellung angeht.
Naja, das war ja eigentlich immer so bei uns, dass die Besten gehen und ersetzt werden durch irgendwelche Leute, von denen du gesagt hast, wo kommt der denn jetzt her?
Ja, ja, genau, ja, das ist tatsächlich.
Der einzige richtige Namhafte, finde ich, ist Bakayoko, weil den hatten, wie gesagt, viele Clubs auf dem Zettel, aber sonst die anderen, Bansusi und Diomande eben und Maximovic und Romulo und jetzt dieser Harder. Ich finde schon, dass ich viel mich mit Fußball beschäftige, aber die habe ich fast alle nicht gekannt. Und die machen erstmal einen guten Eindruck. Ob die jetzt nachhaltig auch so gut sind wie ihre Vorgänger, wie Šeško, wie Openda, keine Ahnung. Aber vieles zum Beispiel, was Bakayoko macht, erinnert mich an Xavi in der ersten Saison.
Ja, okay. So. Ja gut, das sind ja dann schon, da hängen ja die Früchte ein bisschen hoch, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man da schon die Vergleiche ziehen kann in dem Sinne. Naja, also das klingt jetzt nicht so, als ob wir uns darauf verlassen könnten, dass RB schlecht eingekauft hätte und offensichtlich da darüber zu knacken wäre in dem Sinne, auf die berechtigten Schwächen, insbesondere im zentralen defensiven Mittelfeld und vor der Abwehr oder in der zentralen Abwehr hast du hingewiesen. Das macht mir ja dann schon mal ein bisschen Mut, wenn wir dann da mal in diese Bereiche letztendlich reinkommen. Aber natürlich beim Thema Kaderzusammenstellung, die Frage muss ich natürlich stellen, Marcel Schäfer, der ja wesentlich dafür auch verantwortlich zeichnet, was da jetzt quasi passiert ist bei Leipzig, also sowohl im Negativen, also sprich Verpassen des Europapokals, Trainerwechsel etc. Und jetzt dann auch mit der neuen Formung des Kaders sozusagen. Wie zufrieden bist du mit ihm und wie erlebst du ihn in Leipzig?
Ja, zur Trainergeschichte letztes Jahr, Marco Rose entlassen, kann man machen, muss man vielleicht sogar machen. Dann im Nachhinein Scholt Löw dahinzustellen, fand ich damals schon verkehrt. Dass Scholt Löw ist jemand, der unter den besten Cheftrainern von Deutschland oder neben Tuchel und Nagelsmann und so gearbeitet hat. Und dann stellt er sich mit Mitte 40 hin und sagt, so und jetzt gehe ich aber an den Schreibtisch und hat da irgend so einen Schreibtischjob von an der Seite von Jürgen Klopp genommen, da habe ich schon gesagt, ja, das ist jetzt der die Leidenschaft und für das Training einbringen soll. Da habe ich ein Fragezeichen hingestellt und so ist es dann auch gekommen. Der hat das eben nicht geschafft, obwohl es locker drin gewesen wäre und auch gar nicht so viel gefehlt hat dann zum Europapokal. Aber das war keine gute Entscheidung, wirklich war. Den neuen Trainer, naja, das Ergebnis ist super. Und bei den Einkäufen, ich weiß nicht, was jetzt genau seine Aktien da so dran sind, aber er ist der verantwortlich ist und bis jetzt hört sich ganz, ganz manierlich an, muss ich sagen.
Wie tritt er auf bei euch? Also erlebt man ihn da irgendwie oder ist er quasi, arbeitet er nur? So quasi innerhalb des Zirkels sozusagen? Oder
ja, der ist nicht Ralf Rangnick, der auch mal rausgeht und einen Spruch macht. Der ist schon auch eher zurückhaltend. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Versuch seine Arbeit zu bewerten und das, was ich im letzten halben Jahr so gesehen habe, ist super.
Okay, gut. Also Marcel Schäfer offensichtlich da angekommen bei RB Leipzig. Ich frage mich ja immer, vielleicht kannst du mal Aufklärung geben, diese Konstellation. Ihr habt ja sau viele Häuptlinge, habe ich immer so den Eindruck. Ja. Ne? Also dann kommt der Klopp noch irgendwo in die Ecke, dann sitzt da der Gomez rum und dann ist der Minzlaff noch da und was weiß ich nicht alles. Ja. So, weißt du da, wer da wie welche Aufgabe hat und wer wie auch ins Tagesgeschäft reinregiert da bei euch? Oder passiert sowas gar nicht? Weil normalerweise ist es bei anderen Vereinen, wenn da zu viele Fürsten sitzen und jeder hat irgendwie was zu sagen, ja, dann sorgt das meistens für Unruhe. Ist das bei euch auch so?
Das kann man im Ergebnis nicht komplett beurteilen, aber so ein bisschen vor sich hin spekuliert, würde ich sagen. Klopp hat eher so den Mentoren-Job, ne? dass er halt dann und dann auch noch dort mal ein bisschen hilft, wie eben zuletzt bei Bakayoko, dass er da mal Tipps gibt und dass er dort mal ein bisschen mit reingreift und
also
so weiter.
Also Edelberater.
Das glaube ich schon, Edelberater, aber nicht. Okay. Dann Minzlaff, also wirklich bei allem, was er für den Verein geleistet hat, er hat wirklich ein paar super gravierende Fehler gemacht in den letzten Jahren. die uns auch richtig was gekostet haben. Der hat zum Beispiel den Rose, der Anfang letzter Saison, da waren wir nach, glaube ich, 6 oder 8 Spieltagen, waren wir Zweiter mit 20 Punkten oder so, mit nach 8 Spieltagen. Ja, aber jetzt muss ja auch klar sein, jetzt ist da der große Angriff. Er hat dann auch wirklich so ein, ne, nach der Saison, als dann irgendwie so Schoboschlei und Guardiola und so weiter abgingen, hat er gesagt, ja, aber jetzt müssen wir den großen Angriff starten, weil jetzt müssen wir auch da sein, nachdem wir die halbe Mannschaft ausgewechselt haben. Jetzt müssen wir dann auch den Titel angreifen. So wirklich, wo man richtig merkt, da beschäftigt sich jemand vielleicht mit der Mannschaft, aber haut dann eben trotzdem irgendwie so total realitätsfremdes Zeug raus. Mhm. Deshalb, ich finde es besser, wenn er sich einfach raushält und den Leuten, die ein bisschen Ahnung haben, dass das Feld überlässt. So, die Außendarstellung kann er gerne machen, aber ja. Das waren viele Sachen. Deshalb glaube ich gerade, dass er sich ein bisschen zurückgenommen hat, einfach auch, weil er weiß, dass er, sag mal, dass das Alpha-Tierchen Jürgen Klopp
ja, und die mediale Aufmerksamkeit, also wenn Klopp was sagt, der ja offensichtlich, also er hat ja auch so getan, als hätte er schon früher in Leipzig Bettwäsche geschlafen, ja, bei seiner Verpflichtung, wenn du so willst.
Er hat sich auch schon lange pro RB ausgesprochen.
Ja, die Diskussion will ich auch gar nicht aufmachen.
Vor seinem Job. Ja.
Wenn er meint, er findet dann eine gute sportliche Heimat, dann soll er das tun. Ich habe, glaube ich, vorhin Schoboschlei und Šeško verwechselt, aber egal, das fällt mir jetzt gerade auf, wo du es gesagt hast. Aber hat mich mal interessiert, wie da so die Fürsten da so tatsächlich auch regieren oder nicht regieren von der Tribüne aus, weil das natürlich dann auch mal einen Einfluss hat auf die Mannschaft. Eine Personalie, weil es mich so am Rande noch interessiert, ist das Thema Timo Werner. Den musst du da ja irgendwie wieder zurücknehmen oder was? Oder wie ist das? Wie ist das? Gab es irgendwie 14 Tage Rückgaberecht, weil das im Ausland nicht gepackt hat? Oder wie war das?
Es ist ein Elend mit dem jungen Mann. Er ist jetzt wieder da. Und ich weiß nicht, ob du das in den Übertragungen gesehen hast, da wurde gefeiert.
Er hat sich dann in der zweiten
Hälfte warm gemacht und da wurde er gefeiert. Einfach, weil ja alle wissen, ja, der hat in den letzten 2, 3 Jahren ordentlich daneben gelegen, aber der hat ja auch eine Torquote von über 0,5 in den Spielen für RB und der hat so viele wichtige Tore geschossen. Der hat im Prinzip in der ersten Saison dieses Durchstarten in der ersten Saison hat er hauptsächlich mit zu verantworten.
Ja.
Das hat hier keiner vergessen. Dass er jetzt wirklich hier geblieben ist, obwohl man ihm deutlich gesagt hat, du bist hier Nummer 5, 7, 10 bei den Stürmern. Das kann man bewerten, wie man will, aber bei diesen Summen, die da bei Gehältern da sind, das ist menschlich wahrscheinlich. Ich hätte mir gewünscht, dass er irgendwo einen Verein findet, wo er nochmal neu anfangen kann. Aha. Ist ja mal in Mönchengladbach oder so, hat Interesse an ihm.
Ja, der ist halt in Deutschland aufgrund seiner Vergangenheit teilweise ein bisschen schwer vermittelbar, wobei ich das gar nicht so verstehe. War, glaube ich, sogar in Wolfsburg war durchaus nochmal im Gespräch. Also jetzt Amura-Nachfolger kam das irgendwie mal auf, wenn Amura gegangen wäre, ist ja ein ähnlicher Spielertyp, klein und schnell, so ungefähr. Und deswegen, aber hat mich jetzt nochmal interessiert, wie er quasi mit dem jetzt da umgeht, weil.
Na, ist vielleicht ja, ne? noch eine Anmerkung dazu. Eigentlich ist das, was wir jetzt spielen, genau das, was Timo Werner auch kann. Mhm. Also diese schnellen Pässe hinten raus. Und da haben wir jetzt eben so Bakayoko und Diomande und Musa. Die ist genau das. Langer Ball auf die beiden. Da musst du auch technisch gar nicht so gut sein. Du machst einfach mit dieser super Geschwindigkeit, rennst du an allen vorbei und schießt ins Tor. Das ist eigentlich genau das, was Werner früher gespielt hat. Deshalb, es kann gut sein, dass er hier nochmal auftaucht in Spielen.
Mhm. Ja, gut. Dann werden wir das sehen. Vielleicht sogar schon am Samstag. Was erwartest du denn für ein Spiel?
Ja, wie gesagt, wir haben eine krasse, krasse Offensive, aber unsere Defensive, die muss ich noch finden und das liegt jetzt nicht an der Qualität oder irgendwas, aber
an der Abstimmung.
Das ist wirklich so krass, wirklich was manchmal für ein Mist, wie einfach da die Gegner sich, na, das sind so diese Schnittstellenpässe, im Prinzip zwischen die beiden Innenverteidiger oder zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger rein. Und die sind vorm Tor. Und das ist richtiger Mist. Das hat früher besser funktioniert. Deshalb, das könnten ein paar Tore werden, zumal ihr ja offensiv auch nicht so schlecht aufgestellt seid dieses Jahr. Und wir sind schlecht aufgestellt in der Defensive, das könnte torreich werden.
Könnte also ein 3-3, wolltest du damit sagen, tippst du wieder.
Ja. Naja, aber also es wird schon ein 3-4 werden für uns dann, Es wird torreich. Also das ist irgendwie, dass irgendjemand die Null hält, glaube ich nicht.
Okay, gut, das klingt ja da nach einem attraktiven Spiel zumindest. Wir sind ja auch, wir haben ja schon ewig nicht gewonnen zu Hause. Insofern, vielleicht klappt es ja dann mal gegen RB Leipzig und würde mir wünschen, dass wir dann die 3 Punkte logischerweise da behalten. Deine Einschätzung mit könnte torreich werden, teile ich so ein bisschen tatsächlich. Also, weil wir ja auch gezwungen sein werden, ein bisschen nach vorne zu spielen und auch insbesondere dem Wolfsburger Publikum zu zeigen, dass man das Spiel auch gewinnen will. Also bin ich mal sehr gespannt am Samstag. Und ob es so kommen wird, werden wir natürlich dann erleben. Erstmal haben wir das Ganze vorbesprochen hier, das Gastspiel von RB Leipzig beim VfL Wolfsburg am kommenden Samstag 15.30 Uhr. Und zwar habe ich das getan mit Holger Schrapel, Journalist aus Leipzig und RB-Dauerkartenbesitzer schon seit ewigen Zeiten sozusagen. Und ich danke dir für das Gespräch.
Gerne.
Hallo, hier ist Janni Gerhardt. Ihr hört das Wölferadio.
So, liebe Freunde des gequatschten Wortes, das war's dann wieder fürs Wölferadio oder mit dem Wölferadio in dieser Woche. Möchte noch ein paar kleine Fan-Infos zum Schluss geben. Zwei davon sind musikalischer Natur. Und das eine ist ein bisschen ungewöhnlicher, da weiß ich selber noch nicht so genau, was sich dahinter verbirgt, aber da ist mir dann auch so zugerufen worden, mach doch mal da ein bisschen Werbung für die ganze Geschichte. Und das mache ich natürlich gerne. Und zwar einmal das Thema VfL Rave. Ja, ein bisschen merkwürdig das Ganze, weil es nicht ganz meine Musikrichtung in dem Sinne, aber mache ich natürlich trotzdem gerne Werbung für, nämlich Freunde der, ja, ich würde mal sagen, gepflegten Techno-Musik, die gleichzeitig VfL Wolfsburg-Fan sind. Die treffen sich, ja, insbesondere am Samstag vor dem Spiel gegen Leipzig, am Allersee. Und das Ganze nennt sich Matchday Rave am 27. September. Von 11 bis 22 Uhr, also so quasi so rund ums Spiel tatsächlich, im Allerpark an der Wuppercabana tatsächlich, also genau relativ gegenüber vom Stadion oder der Nordkurve. Und ja, da gibt es dann auf Ohren ordentlich Techno-VfL sozusagen. Frivaldi, Berzi Herzi, Kluge, DJ Schirf, glaube ich, wird das ausgesprochen, DJ Felge, Lange Straße Ost, Max und Lukas und Marv sind offensichtlich diejenigen, die da auflegen, rund um die Uhr, naja, fast rund um die Uhr. Also, um das nochmal zu präzisieren, ne? 11 bis 14.30 Uhr logischerweise, weil dann ist ja Spiel, und ab 17.30 Uhr bis 22 Uhr gibt es das auch. Eintritt frei und ja, wer auf die Mucke steht, ja, der, für den ist das vielleicht ein Anlaufpunkt. Ein weiterer Anlaufpunkt rund um das Spiel ist immer auch das Bemoved. Da möchte ich an dieser Stelle auch nochmal gerne darauf hinweisen. Mit dieser, ja, ich sag mal, der Taktikbesprechung. Vorm Spiel kann man sich da auch treffen als VfL-Fan. Dann wackelt man rüber ins Stadion, ist ja auch nicht so weit. Und dann, ja, nach dem Spiel gibt es dann sozusagen die Spielanalyse. Vorm Spiel ist auch mal ein bisschen Programm geboten, waren die Kollegen von RetortenTV auch, glaube ich, schon mal da. Und ja, also wer da Bock hat als VfL-Fan, und das war ja immer so ein bisschen auch Thema, dass man so rund um die Spiele nicht so wirklich viel machen kann. Fanmeile gut und schön, die es da auch immer gibt, rund um die Nordkurve, aber vor allen Dingen, wenn es dann auch ein bisschen, ja, ich sag mal, kälter wird vielleicht, dann, oder das Wetter nicht so gut ist, dass man da noch irgendwie was machen kann, sind entsprechende Angebote und wie gesagt, im Bemoved vor dem Spiel und nach dem Spiel kann man da sicherlich auch nochmal richtig schön gut abhängen und über den VfL erzählen. Und dann, ja, musikalisch geht's sozusagen weiter. Das ist auch eine ganz interessante Kiste, finde ich, immer wenn sich VfL-Fans, ich habe es ja selber auch schon mal gemacht, einen VfL-Song gönnen oder zu schreiben über, ich sag mal, den eigenen Verein, dann finde ich das super und das sollte an dieser Stelle auch mal, ich sag mal, unterstützt werden, hat mich auch der Kollege, der da offensichtlich hintersteht, mal angesprochen, macht doch mal Werbung im Wölferadio, mache ich gerne. Ahu Wolfsburg heißt der Song, Hank Hammer. Ahu Wolfsburg ist sozusagen dann der Interpret der ganzen Geschichte, unter anderem zu hören bei Spotify. Mache ich jetzt an dieser Stelle nicht, es einzuspielen. Ist ja immer so eine GEMA-Geschichte, weiß ich jetzt nicht so genau. Nicht, dass mich da nochmal was ereilt. Insofern müsst ihr es euch selber anhören, aber lohnt sich bestimmt. Könnt ihr gerne mal auch reinhören, was diese musikalischen Geschichten angeht, rund um den VfL. Ja, und eine Sache wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, wir haben ganz viele Fan-News hier heute mal wieder, und zwar die Auswärtsfahrt zum Hamburger SV, da gibt es offensichtlich sehr, sehr viel Interesse und ja, da sind auch ganz viele, ich sag mal, Fan-Clubs im Einsatz, Fanfahrten und so weiter, kennt ihr ja auch alles, Supporters und so. Die Kollegen von Wolfsblut vom Fanclub, die haben ja gestern extra mal geschrieben, wir haben sogar noch einen zweiten Bus jetzt, aufgrund auch der entsprechenden Nachfrage. Also schaut da vielleicht auch mal über die sozialen Medien rein, das lässt sich über Insta und über Facebook, glaube ich, mal ganz gut machen. Und dann, wo da die entsprechenden Angebote sind, auch von der Nordkurve und so. Also zieht's euch mal rein und ja, hab gehört, so tatsächlich über 3000 Karten auch schon verkauft. Also das wird eine ordentliche Auswärtsfahrt für den VfL Wolfsburg mit ordentlicher Unterstützung dann beim Rückkehrer in die Bundesliga, beim Aufsteiger, dem Dino, dem Hamburger SV. Also wer mitfahren möchte, gerne sich da entsprechend einmal kundig machen und dann ja mit einsteigen in die Busse. Ja, das soll es soweit tatsächlich gewesen sein. Das war das Wölferadio für diese Woche. Lenny macht sich vom Hof. Und ja, in der kommenden Woche, weiß ich gar nicht, ich glaube, es ist Christian wieder dran mit dem Wölferadio. Aber vorher ist ja auch noch der Samstag und da sind Volker Rechin und ich im Einsatz und werden natürlich wieder entsprechend ordentlich alles raushauen bei Wölferadio Arena Live gegen RB Leipzig, dann hoffentlich mit dem Heimsieg, dem Erwünschten, dem Erträumten. Und ja, wie gesagt, falls ihr es nicht ins Stadion schafft, sind wir da gerne behilflich und ja, habt dann die Möglichkeit, bei uns reinzuhören über die VfL-App, über wölferadio.de und ja, dann auch die sogenannte Radio-App. Das wird mit AY geschrieben, Radio. Und da kann man tatsächlich auch im Stadion, weil wir ja auch das Thema, ja, Blindenradio in Anführungsstrichen sind, wo wir dann tatsächlich, oder wo es Blindenradio auch sind, wo wir dann Menschen mit Sehbehinderung auch zur Verfügung stehen, da in Echtzeit dem Ganzen zu lauschen. Ja, ein bisschen kompliziert hier am Ende, auch viel Knoten gehabt in der Zunge. Hoffe, wir sehen uns im Stadion. Ansonsten hören wir uns und ja, wisst ihr, was ich sage am Ende. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall.